Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter den beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes, und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir, und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot, und nun lebt er wieder. Er war verloren, und nun ist er wiedergefunden.
Jesus ist im Gespräch mit Menschen, ich sag mal, am Rande der Gesellschaft, die nicht so hoch geachtet sind. Und das fällt auf. Das fällt denen auf, die damals religiös oben standen. Und die wundern sich nicht nur, die sind so ein bisschen empört und denken, was macht der da? Warum redet der mit diesen Menschen? Und daraufhin erzählt Jesus drei Gleichnisse. Das ist seine Antwort. Und das Großartigste und Tiefste von diesen Gleichnissen ist das Dritte. Nämlich das Gleichnis, wie heißt denn das eigentlich, dieses Gleichnis? Vom verlorenen Sohn, das ist so die ganz klassische Variante, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. So habe ich das jahrelang immer kennengelernt unter diesem Titel. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, oder jemand anders, der die Bibel übersetzt, der die Bibeln herausgibt, und dem ist aufgefallen, das gibt ja nicht nur den einen Sohn in diesem Gleichnis, Da hast ja noch einer. Und der kommt auch nicht so richtig gut weg. Mit dem ist ja auch irgendwas schief und ein bisschen verloren. Und daraufhin, habe ich dann gemerkt, wurde dieses Gleichnis lange Zeit das Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen genannt. Aber in dem Gleichnis ist ja noch ein Dritter. Da ist ja auch der Vater noch. Und wenn wir heute zum Beispiel die gute Nachricht aufschlagen, dann steht da oben drüber das Gleichnis vom Vater und seinen beiden Söhnen. Das heißt, diese Überschrift, die kann nun nichts mehr falsch machen, da ist alles drin. Hat dieses Gleichnis, was ihr gerade eben gehört habt, ein Zentrum? Was denkt ihr, gibt es eine Mitte in diesem Gleichnis, eine wichtigste Person oder wie man das nennen mag? Ja, also je öfter und je länger ich dieses Gleichnis lese, komme ich genau zu dem Ergebnis. Die Mitte dieses Gleichnisses ist der Vater. Ist der Vater, nicht der verlorene Sohn. Auf den Vater läuft alles zu. Und dieses Gleichnis ist großartig. Roland Werner hat in seiner Übersetzung des Neuen Testamentes über dieses Gleichnis geschrieben, vom wartenden Vater. Das, finde ich, ist die Überschrift, die es trifft. Das Gleichnis vom wartenden Vater. Dieses Gleichnis ist ungewöhnlich. Es ist ungewöhnlich in seiner Tiefe und in seiner Größe. Es gibt Menschen, die haben ein ganzes Buch nur über dieses eine Gleichnis geschrieben. Einer davon ist Henry Nouwen. Der hat ein Buch geschrieben und in diesem Buch geht es ganz wesentlich um das Vaterbild, um diesen Vater, der eben nicht nur der liebe Vater ist, wo noch viel mehr drin steckt. Wir könnten alleine über dieses Gleichnis eine ganze Serie machen. Irgendwie so eine Predigtreihe oder was auch immer, so eine Fortbildung. Es erschöpft sich mit einer Predigt noch lange nicht. Ich kann nur weniges herausnehmen heute. Dieses Gleichnis ist übrigens auch theologisch ein besonderes, denn die Regel bei Gleichnissen ist, es gibt einen Vergleichspunkt. Und alles andere, was wir drum noch so vergleichen, das ist mehr oder minder herbeigesucht. Es gibt einen Vergleichspunkt. Das Gleichnis ist eine Ausnahme. Da gibt es mehrere, die nicht herbeigesucht sind, sondern die wirklich gemeint sind. Ich finde dieses Bild so großartig, weil es einen tiefen Einblick in den Vater, in Gott Vater gibt und weil es einen tiefen Einblick in mein Menschsein gibt, in das, was sich in meinem menschlichen Herzen abspielen kann und was sich ganz oft in uns tut. Ein Gleichnis über uns, über unseren inneren Menschen und ein Gleichnis über Gott Vater. Ich habe heute zwei Bilder mitgebracht. Ich kann nicht malen, deswegen male ich die nicht auf, sondern ich möchte sie euch gerne, dass ihr euch die vor Augen malt. Und das erste Bild ist dieser Vater. Malt euch den mal vor Augen. Stellt euch mal vor, da ist ein älterer Mann im damaligen Israel und der sitzt nicht grollend zu Hause, sondern der hat offensichtlich eine Sehnsucht nach seinem Sohn, der ihm so bös zugesetzt hat, der ihn so verlassen hat. Und als dieser Sohn irgendwo in der Ferne auftaucht, ich weiß nicht, wie der Vater das gesehen hat, schon als er in der Ferne auftaucht, wird er vom Vater gesehen. Der Vater bleibt nicht stehen, wie das ein Mann in diesem Kulturkreis normalerweise höchstens tun würde. Der läuft ihm entgegen. Der nimmt ihn in die Arme und küsst ihn. Und im Kopf, im Herzen, hat er Gedanken an ein Fest. Nehmt euch dieses Bild bitte mal einfach vor die inneren Augen. Nachher kommt noch ein zweites. Das ist der Vater. Das Thema dieses Gleichnisses ist ganz offensichtlich Umkehr. Und ich bin ja nun nicht ganz neu in christlichen Kreisen unterwegs, und wenn ich so meine Erfahrung der Jahre und Jahrzehnte zusammenfasse, dann komme ich zu dem Schluss, dass dieses Thema Umkehr ein ziemlich unbeliebtes Thema ist. Das begeistert uns in der Regel nicht. Vor allem nicht dann, wenn es persönlich wird. Womit wir umgehen können, ist das andere. Mit Verbesserungen, mit Korrekturen. Dieses Gleichnis ist unbeliebt und unmodern in aller Regel. Verbesserung, das ist okay. Wenn ich in der Schule bin und habe gemerkt, das hat nur für eine 2 minus oder eine 3 gereicht, dann lerne ich halt ein bisschen mehr. Wenn ich die Vokabeln nicht richtig kann, dann lerne ich sie ein bisschen besser. Wenn ich nicht schnell genug laufen kann, dann trainiere ich ein bisschen, dann werde ich schneller. Das ist alles machbar. Umkehr ist was anderes. Bei Verbesserung kann ich mir immer noch sagen, ich bin ja nicht verkehrt. Ich muss halt ein bisschen mehr üben, ein bisschen mehr trainieren. Jetzt gibt es allerdings doofe Punkte im Leben. Da zeigt sich mehr oder minder eindeutig, mit Verbesserung ist es nicht mehr getan. Das funktioniert nicht. Vor 2 Wochen ist Jona hier aufgetaucht in der Predigt. Jona ist ganz klar in eine falsche Richtung gelaufen. Und diese falsche Richtung ließ sich nicht verbessern. Da hilft's nichts, wenn er schöne Gespräche mit den Seefahrern führt oder wenn er irgendwo auf ein anderes Schiff umsteigt und so ein bisschen in die gleiche Richtung weiter segelt. Das Einzige, was bei Jona geholfen hat, ist wirklich Umkehr. An seinem Weg, den er eingeschlagen hatte, war nichts zu verbessern. Ich bin vor 3 Jahren mal durch die Dolomiten gelaufen. Und eines Tages bin ich einen sanften Wiesenweg, relativ langsam, ganz wenig bergab gelaufen. Und es war wunderbar. Oben über mir diese tollen Berge, Gipfel der Dolomiten und dieser Wiesenweg im Sonnenschein. Und nachdem ich da so eine knappe Stunde gelaufen bin, habe ich gedacht, ist das denn wirklich richtig, dass ich immer so ganz schön sanft bergab laufe? Und habe doch mal die Karte aus dem Rucksack geholt und habe festgestellt, ich habe mich verlaufen. Zum ersten Mal auf dieser Wanderung hatte ich mich verlaufen. Dann habe ich mich umgeguckt, ob sich das irgendwie korrigieren ließe, ob ich vielleicht eine Abkürzung nehmen kann oder sonst irgendwas, und musste feststellen, geht alles nicht, das Einzige, was geht, ich muss umkehren. Das heißt, Stunde hin, Stunde zurück, 2 Stunden mehr. Das war dann hart an der Grenze dessen, ich bin ja nicht so ein Leistungssportler, was ich kann. Und ich musste einsehen, ich habe auf dem Rückweg den Punkt gesehen, wo ich mich verlaufen habe. War mein Fehler, musste ich einsehen. Ich musste rum, bin erst spät zu der Hütte gekommen und hatte tatsächlich abends noch das Glück, dass ich nicht irgendwo in so einem Massenlager musste, sondern tatsächlich noch ein Zimmer bekommen habe, unerwarteterweise. Konsequenz daraus war, dass ich mir ein elektronisches Navi auf dem Handy angeschafft habe. Das passiert mir nicht wieder. Aber ich musste umkehren. Warum ist denn Umkehr so unbeliebt? Ich meine, der erste Grund ist ja offensichtlich, weil ich eingestehen muss, ich habe da irgendwie mich in die falsche Richtung bewegt. Oder innerlich oder äußerlich, wie auch immer. Ich war falsch. Und dieses Zugeben, ich war auf falschem Weg, und wenn es nur innerlich ist, das fällt uns Menschen nicht so leicht. Und da bin ich überhaupt keine Ausnahme von. Ich glaube, dass uns noch was Zweites mächtig im Wege steht. Und das ist unsere christliche Geschichte. Dazu sage ich mal ein paar Worte. Ist es mir groß geworden in der Vorbereitung. Wenn wir in den biblischen Urtext gucken, also den griechischen, dann steht da das Wort, was ihr bestimmt schon mal gehört habt, Metanoia. Das ist die Umkehr oder das ist der Sinneswandel. Der Wandel hin in die richtige Richtung. Metanoia. Nun hat die griechische Übersetzung in der christlichen, in den Kirchen keine Rolle gespielt, keine wesentliche, sondern es wurde ins Lateinische übersetzt. Die lateinische Übersetzung, die hieß Vulgata. Und da ist was Interessantes passiert. Da wurde Metanoia mit Penitentia übersetzt. Das heißt Reue. Und wenn ich an diesem Wort einen Vokal ändere, wenn ich das O gegen ein A austausche, dann habe ich ein Wort, was mit Strafe zusammenhängt. Strafe durch Wiedergutmachung, so etwa. Und diese lateinische Übersetzung, also ich habe keine Ahnung von Latein, nicht, dass das jemand denkt, das ist alles angelesenes Wissen natürlich. Im Gegensatz zu dir, Ingo. Und diese Vulgata, die hat die Kirche durch die Jahrhunderte begleitet. Die Menschen konnten sie natürlich nicht lesen, aber die Ausleger, die hatten das immer vor Augen. Wenn ich dieses Wort lese, dann klingt damit Strafe. Und um das Ganze auf die Spitze zu treiben, erzähle ich euch eine kleine Geschichte aus dem Jahre 1076. Also im Mittelalter, im frühen Mittelalter, da hieß der deutsche König Heinrich IV. Und die deutschen Könige kämpften damals mehr oder minder alle oder die meisten an zwei Seiten. Zum einen hatten sie es zu tun mit ihren Landesfürsten, die in Deutschland immer Macht hatten, immer einflussreich waren. Und zum anderen gab es den Papst in Rom. Und zwischen diesen beiden Polen mussten die deutschen Könige irgendwie möglichst gut durchkommen und sich durchsetzen. Heinrich IV. Hatte es irgendwie, entweder hat er Pech gehabt oder hat es nicht so geschickt angestellt, der hatte es sich mit beiden Seiten nicht gut gestellt. Vor allem nicht mit dem Papst. Mit dem Papst hat er sich richtig doll verdorben. Ich erzähle jetzt die Hintergründe nicht, wie es dazu kam. Aber jedenfalls hat der Papst sein letztes, größtes Schwert gezückt, was er hatte, gegen den König und hat den König der Kirche verwiesen. Exkommunikation hieß das. Und ein deutscher König, der nicht mehr in der Kirche war, der konnte mehr oder minder aufgeben. Der hatte keine großen Chancen mehr, nicht über längere Zeit. Da musste Heinrich IV. Sich jetzt überlegen, was kann ich tun? Und jetzt kam einer der ungewöhnlichsten Wege zustande, von denen wir sicherlich heute noch was wissen. Im Winter 1076, da macht sich Heinrich IV. Mit seinen Begleitern auf den Weg über die Alpen. Die halbwegs bequemen Pässe, also bequem ist ja immer relativ zur damaligen Zeit, aber die halbwegs bequemen Pässe konnte er nicht nehmen, denn da standen ihm die Landesfürsten im Weg und wollten ihn nicht durchlassen. Er musste einen großen, sehr beschwerlichen Umweg nehmen und mit seinen Leuten im Winter über die Alpen klettern, hin zum Papst. Bis Rom musste er nicht, denn der Papst hielt sich damals auf seinem Sitz in Canossa, also das war nicht sein Sitz, er war zu Gast auf Canossa, auf dem Sitz Canossa, auf der Burg. Und wir kennen das als den Gang nach Canossa. Heinrich IV. Ist dahin gezogen, ist angekommen, Und jetzt wird berichtet, er klopfte an das Tor dieser Burg. Der Papst wusste, er da vor der Tür stand und machte nicht auf. Er ließ ihn im Winter draußen vor dem Tor stehen. Und die Erzählung, ich weiß nicht, ob das jetzt mehr Erzählung oder mehr Legende ist, angeblich soll Heinrich IV. 3 Tage und 3 Nächte im Winter in der Kälte vor diesem Tor gestanden haben, bevor ihn der Papst hineinließ. Und worum ging es? Es ging um Reue, es ging um Buße. Heinrich musste Buße tun vor dem Papst, um zu erreichen, dass er wieder in die Kirche aufgenommen wird. Und das hat der Papst ihn spüren lassen. Das war erniedrigend. Und zwar demütigend. Aber letztendlich hat Heinrich Erfolg gehabt, er wurde wieder in die Kirche aufgenommen. Die Exkommunikation wurde zurückgenommen. Das ist das zweite Bild, was ihr euch bitte mal vor Augen stellt. Ein Bild des Nicht-Aufgenommen-Werdens, des Nicht-Willkommen-Seins. Ein Bild der Demütigung, der Erniedrigung. Und daneben das andere Bild, der Vater, der auf seinen Sohn wartet und ihm entgegenläuft. Der nicht vor der Tür steht und nur die Tür aufmacht, der ihm entgegenläuft. Stellt euch mal diese beiden Bilder nebeneinander und dann haben wir eine Ahnung, was in unserer christlichen Geschichte passiert ist. Aus dem eigentlich wunderbaren Möglichkeit umzukehren, zu diesem Gott umzukehren, zu diesem großartigen Vater. Da ist etwas geworden, wo immer so ein bisschen Strafe dran hing, wo Demütigung dran hing, wo, ach, ich will nicht, aber ich muss. Heinrich musste, der wollte nicht nach Canossa, der musste. Und dieses Muss, das ist uns tief eingebrannt in unsere christliche Geschichte. Und das ist auch nicht nur eine lange, nicht nur auf das zurückzuführen, was Jahrhunderte zurückliegt, sondern ich bin heute noch oft Menschen begegnet, die aus ihrer eigenen Geschichte gesagt haben, ich habe Erfahrungen des Müssens gemacht, des Drucks. Druck, das ist das entscheidende Wort an der Stelle. Ich habe Druck erlebt und ich will das nicht mehr. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was soll uns denn eigentlich prägen? Also wenn wir die Auswahl haben zwischen den beiden Bildern, ist ja klar, dass wir sagen würden, das gute Bild vom Vater, das soll uns prägen. Natürlich, das Bild ist das, was wir gut finden, da brauche ich jetzt gar nicht zu fragen. Das Finden, das ist das, was uns gefällt, wo wir sagen, ja, so ist es richtig. Und ich behaupte einfach mal, zum großen Teil prägen tut uns das andere Bild. Das, was nicht in der Bibel steht, sondern was uns in unsere christliche Historie mitgegeben wurde. Das prägt uns, glaube ich, oft mehr als das biblische Bild. Das heißt, was dran wäre, wäre schlicht und einfach ganz bewusst sich diese Bilder mal zu tauschen und zu sagen, das gute Bild, das soll mich prägen, das Bild dieses Vaters. Und vielleicht kann daraus eine neue Freiheit wachsen zum Umkehren, wenn es dann dran ist. Ganz und gar ohne Druck. Ohne Druck. Wenn ich mir dieses Gleichnis anschaue zum Schluss jetzt, dann kann ich was lernen von beiden Söhnen. Und zwar eine Menge. Ich will jetzt nur mal 3 Sachen aufzählen, sonst wird es für die Predigt zu viel. Lernen von dem jungen Mann, der in die Fremde gezogen ist und bei den Schweinen gelandet ist. Ich kann von ihm lernen, dass Umkehr was anderes ist als Verbesserung. Wenn der gesagt hat, ich will mich da irgendwie in meiner Situation verbessern, vielleicht kann ich es ja hinkriegen, dass der Vater mir öfter mal ein bisschen Geld schickt. Oder vielleicht, ja, irgendwie. Er hat eingesehen, da läuft nichts mehr. Da ist nichts mehr zu verbessern an dieser Situation. Die Situation ist am Ende. Was ihm geblieben ist, ist nur noch Umkehr. Das Zweite, was ich von dem lerne, ist, dieser junge Mann ist umgekehrt, obwohl er nicht wusste, wie der Vater ist, obwohl er den Ausgang dieses Gleichnisses nicht kannte. Er wusste nicht, dass sein Vater sich nach ihm sehnt, dass er dort stehen wird mit offenen Armen, dass er ihn küssen wird, das war ihm nicht bekannt. Aber er hatte so eine Ahnung davon, wenigstens den Knechten bei diesem Vater ging es doch besser. Also er hatte eine Ahnung davon, so ganz schlimm kann es bei diesem Vater nicht sein. Und diese Ahnung hat ausgereicht, um ihn auf den Weg zu bringen. Das habe ich mir lange überlegt und da drin steckt für mich der Gedanke, die Erkenntnis, dass es wertvoller ist, wenn ich eine Ahnung habe von dem Richtigen und dieser Ahnung folge im Leben, als dass ich ganz viel von Gott weiß und immer mehr Wissen anhäufe und dann stolz sagen kann, ich habe so viel Wissen über Gott. Dass es eine Ahnung gibt und ich folge dieser Ahnung lebensmäßig, das ist das Wesentliche. Ob ich viel Wissen über Gott anhäufe, das ist möglicherweise Nebensache. Das sind die beiden Sachen, die ich sagen möchte von dem Sohn in der Fremde. Von dem Sohn, der zu Hause geblieben ist, da erkenne ich auch was ganz Wichtiges. Dieser Sohn war immer in der Gegenwart seines Vaters, Tag für Tag. Wahrscheinlich hat er oft zusammen mit ihm gegessen, er hat zusammen mit ihm gearbeitet. Sie hatten Kontakt, sie haben bestimmt miteinander geredet. Man sollte denken, dieser Sohn, der kennt den Vater. Was sich herausstellt, ist, dass sein Herz trotz allem anders ist als das Herz des Vaters, dass in seinem Herzen Dunkelheit ist. Dass in seinem Herzen Dunkelheit ist, obwohl er täglichen Umgang mit dem Vater hatte. Und da darf ich aufmerken, die Tatsache, dass ich mich in christlichen Kreisen bewege, dass ich immer wieder sage, ich bin regelmäßig in Gottesdiensten, ist keine Garantie dafür, dass mein Herz so gestaltet ist wie das Gottes. Es gibt offensichtlich tatsächlich die Möglichkeit, jahrelang neben Gott zu leben, neben Jesus zu leben, neben dem Vater zu leben und trotzdem bleibt es im Herzen irgendwo eine dunkle Ecke. Das ist erstaunlich, finde ich. Also dieser Sohn, der muss genauso umkehren. Der muss jetzt nicht mit seinen Füßen umkehren. Der muss nicht laufen zum Umkehren. Aber er muss innerlich umkehren. Und wenn ich feststelle, dass in mir Egoismus ist, dann kann ich diesen Egoismus nicht so lange polieren, bis aus dem Liebe wird. Das lässt sich nicht verbessern. Da ist auch Umkehr angesagt. Es gibt äußere Umkehr und es gibt innere Umkehr. Und beides ist möglich. Und beides kann wunderbar und wird wunderbar enden. Amen.